Hi Tim, da sind wir wieder.
Ja, sind wir wieder. Folge 196, oder?
196.
Boah. Ich hab's mal gewusst.
Jawohl, 196. Ich habe auch gerade noch den Post vorbereitet von der letzten Folge von 195 mit Martin Huber. Jetzt 196. Es geht steil auf die 200 zu. Crazy. Müssen wir uns immer noch was überlegen, aber irgendwas, oder hatten wir da eine Idee? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir, oder
machen ja, wir nicht? Also, eigentlich wollten wir es ja so machen, dass wir eine ganze Folge machen, nur zusammengeschnitten aus Wörtern aus alten Folgen,
und ach,
du
stimmt.
Wolltest es ja machen.
Ja, genau, gemeint, ne? Mach ich, ja, setze mich morgen dran. Ach, das wäre krass. Das ist so viel Zeit hat kein Mensch, glaube ich. Aber ich könnte mal alles irgendeine KI füttern und dann sagen, sie soll sich was überlegen.
Das hab ich auch irgendwie gedacht. Mittlerweile bist du es ja gut. Also das ist jetzt auch nicht so trivial, glaube ich, aber theoretisch wird es, glaube ich, gehen. Ne?
Aber du musst ja auch reinfuchsen.
Auf jeden Fall schon mal realistischer, als es per Hand zu machen.
Ja, das stimmt. Kannst sagen, ja, stell irgendwas zusammen aus den letzten paar Wochen irgendwie Ereignisse oder so, aber das wäre witzig. Ja, das wäre witzig. Ja, nee, ey, bei dir ist ja gerade nicht so viel Werkstatt-Time. Mehr als Frankfurt.
Und, yes, yes.
Dafür bei mir sehr viel. Also ich hatte letzte Woche Urlaub. Und gestern und heute auch nochmal, weil ich auf die Katzen aufpassen muss, weil meine Freundin im Schullandheim ist. 2 Tage. Und ich habe ja letzte Woche so angeschnitten, dass ich die Kopierfräse in Betrieb genommen habe, ne? Letzte Woche Montag den auf gut Glück, kann man sagen, den Frequenzrichter verkabelt. Mhm. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Da war ich im Bauhaus und habe mir Kabel geholt und dann so hier so Aderenden, ne, zum Zusammendrücken. Ich hatte noch so eine Zange daheim rumliegen vom Motorradschrauben. Geil, da kaufe ich dann so richtige schöne Aderentenhülsen und die drauf gekrimmt und alles schön fachmännisch angeschlossen. Und dann habe ich das an den Motor angeschlossen. Und dann erstmal so, also ausgebaut und dann hat er sich gedreht. Ich so, geil. Und dann denke ich mir so, das ist ja falsch rum. Naja, egal, tausche ich halt 2 Anschlüsse am FU oder so und dann dreht er sich wieder, also in die andere Richtung, ist ja kein Problem. Das hat gut funktioniert, hat auch schön einstellen können von der Drehzahl her. Und ich so, geil, sieht ja schon mal gut aus. Und dann den eingebaut. Und dann hat mir aber noch dieses Teil gefehlt, von der Umlenkrolle zur Spindel, ne? Diese Stange mit dem Ring, wo an der Spindel montiert wird, damit praktisch der zweite Riemen auch verbunden werden kann. Und dann habe ich mir da schon vom Arbeitskollegen was drehen lassen, das wo über die Spindel passt, zu fixieren. Und habe mir dann noch was gefräst. Und hast du letztes Mal schon gesagt, ne, einmal gemessen und falsch gemessen und dann das Teil gefräst. Denke mir so, okay, jetzt hebe ich es mal hin. Denke mir so, hä? Das stimmt ja gar nicht. Da fehlt ja noch was. Und dann irgendwie habe ich da die falsche Kante genommen, keine Ahnung. Also nochmal ein kleines Stück steil geschnappt. Das war, glaube ich, irgendwie noch so ein Reststück Apex oder so, keine Ahnung, irgendwas, was rumlag. Und dann mein Schweißgerät ausgepackt. Mein Wegschweißgerät. Dann alles zusammengeschweißt.
Aus Apex.
Ja, ja, ein Stück Apex ist es dabei in der Halterung. Und da kommt ja dann so eine Stange rein, die habe ich auch mitgenommen im Bauhaus, so 6 mm Stahl. Habe ich ein Loch reingebohrt, die auch reingesteckt und angeschweißt. Und es hat ganz gut funktioniert. Ja, Wickschweißen hat noch gut funktioniert, sogar mit Zusatz, eine einigermaßen gute Naht hingezogen. Ich war ein bisschen knapp mit der Nadel vorne. Aber 2 Tage später habe ich die Nadeln gefunden, wo ich dachte, ich habe die weggeschmissen. Klassiker, ne? Absoluter Klassiker. Ziehst die Schublade auf, liegt ein ganzes Ding drin. Ich so, ah, geil. Da habe ich sie hingelegt. Okay, ich soll eigentlich meine Schubladen beschriften mal. Ey, das ist, naja, ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und dann ist sie tatsächlich gelaufen. Den Riemen dran gemacht, eingeschaltet, Spindel läuft. Ich so, geil. Ist doch jetzt kein irgendwie Geldgrab geworden oder so, ne, wo dann hier rumsteht und Staub fängt und du denkst, ah ja, ich sollte doch da noch und so. So eine richtig schön durchgezogen, Frequenzrichter 80 Euro. Der hat ja, keine Ahnung, der Motor hat ja 200 Watt oder 300. Da kannst du die kleinsten kaufen und die kriegst du bei Amazon für 80 Euro. Und das ist kein Problem. Aber jetzt weiß ich, was du meinst mit den Parametern. Da kommt so ein Büchchen mit. Mit der ganzen Parameterliste, das ist echt crazy, was du da alles einstellen kannst. Ich habe da überhaupt keinen Plan, aber die Fehlermeldungen sind ganz cool, glaube ich, wenn da mal irgendwas auftaucht. Da war auch so ein Kabel.
Ja, das meiste kannst du halt aber leider trotzdem nicht reparieren.
Ja, ja, glaube ich. Da war noch so ein Kabel dabei, damit man das Bedienpult extern montieren kann. Witzigerweise, so ein Flachbandkabel. Aber ja, ich bin zufrieden. Absolut zufrieden. Und dann stehst du da. Dann hast du die Maschine. Dann hast du aber nichts, wo du Sachen aufspannen kannst. Ne? Keinen Schraubstock, keine Spannpratzen. Nur ein paar Buchstaben. Und dann nehme ich so, ja, okay, irgendwie, ich nehme mal den Bohrschraubstock, spanne da irgendeine Messingplatte ein und probiere so ein bisschen. Ne? Einfach nur einen Stichel eingespannt in die Spindel. Dann fällt mir so auf, oh scheiße, ich habe ja gar keine Gabelschlüssel, um die Spindel zuzumachen. Weil du brauchst einen 28er für die Mutter und einen 20er oder 22er für die Spindel zum Gegenhalten.
Ja.
Aber die normale Standardschlüssel gehen nicht, weil die sind zu hoch. Weil diese zwei Schlüsselflächen, wo du die beiden Gabelschlüssel reinstecken musst, die sind direkt übereinander. Und die an der Mutter ist nur so eine Hälfte reingefräst, aber die obere Hälfte. Also kannst du nur mit, musst du den Schlüssel um die Hälfte runterschleifen, ne? So ein 28er Schlüssel um die Hälfte runterschleifen, da stehst du eine Weile am Bandschleifer mit Chromanadiumstahl, das sag ich dir. Egal. Dann erstmal die Mutter so angezogen mit so einem einstellbaren Gabelschlüssel, so gut es halt ging, auf der Rändelung. Dann halt mal so mit einem Stichel bisschen abgefahren und bisschen zu leicht zugestellt und ah ja, okay, funktioniert schon, funktioniert alles okay. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was hole ich mir da jetzt für einen Schraubstock und rumgegoogelt. Denke mir so, ah ja, komm, in Neu-Ulm gibt es so einen Pauli-Mod-Laden. Gibt es auch im Internet, die haben auch Fräs- und Drehzubehör, Maschinen, alles mögliche und deshalb in Neu-Ulm, also eine halbe Stunde weg von mir. Und denke ich mir, oh komm, da gucke ich jetzt im Internet, was die so haben und dann fahre ich da hin und hole das einfach. Dann muss ich nicht bestellen, muss ich nicht zwei, drei Tage warten, sondern eine halbe Stunde Autofahrt ist ja easy. Fahre ich da hin, der Laden komplett crazy, ey. Klein, von klein bis riesige Drehmaschinen, Fräsmaschinen genauso, alles mögliche an Aufspannungen, Teilapparate, Schraubstöcke, Fräser natürlich, Drehstähle. Alles, wirklich alles. So ein komplettes Milwaukee-Sortiment und so noch dabei. Und ich denke mir so, okay, crazy. Und dann kam gleich einer. Dann habe ich gesagt, was ich brauche. Und hat er das aufgeschrieben, ist hinter ins Lager und hat es dann geholt. Weil die haben vorne praktisch nur so Anschauungssachen, ne? Wo du dann halt die angucken kannst. Und dann habe ich mir so einen Tiefzieh-Schraubstock geholt. Und noch so Niederspannbacken. Um den zu befestigen auf dem Frästisch und noch so einen anderen kleinen Schraubstock, falls ich mal irgendwas auf dem anderen Tisch aufspannen will, habe ich jetzt aber noch nicht ausgepackt. Genau, aber die Sachen habe ich dann geholt. Ist auch relativ günstig, das heißt für so einen kleinen Schraubstock 50 Euro, also es ist komplett und cool. Der ist auch alle vier Seiten geschliffen und habe natürlich vorher die Nutbreite ausgemessen von meinem Frästisch, dass ich da die richtigen Dinger kaufe. Und dann habe ich da den Schraubstock drauf geschmissen. Und dann habe ich, glaube ich, Mittwochabend oder am Donnerstag habe ich dann mal probiert, so ein Alpenknives zu gravieren. Dann habe ich mal die Schriftsätze rausgeholt. Ich hatte ja drei oder vier Stück mit Buchstaben und Zahlen, dann die erstmal sortiert, was ich alles da habe, ob alle Buchstaben da sind, war natürlich vor dem Schriftsatz hat ein Buchstabe oder zwei, drei gefehlt, ne, aber ist nicht so schlimm, kannst du irgendwie untereinander austauschen. Und da habe ich da so in Ordnung reingebracht und dann mal so Alpenknives graviert auf so eine kleine Messingplatte. Und das ist dann schon geil irgendwie, ne? Wenn es dann so funktioniert, wie du das vorstellst, und dann fährst die Buchstaben so ab und dann fräst es drüben rein und so, und dann kannst du den Maßstab verändern, 1 zu 2 bis 1 zu, weiß gar nicht, 1 zu 6 oder so, geht es kleiner. Und war dann schon cool, wenn die dann so steht und funktionsfähig ist. Und ja, dann dachte ich mir, okay, Buchstabe ist die eine Sache, Inlays aber eine andere, ne? Da brauchst du ja eine positive und eine negative Form.
Ja.
Okay, dann erstmal YouTube angemacht, Pantograph, Inlay oder so habe ich, glaube ich, gegoogelt. Dann kann natürlich so ein Salem Straub Video, ja, von ja, vor ein paar stimmt, Jahren.
Das kenne ich.
Ja, und das war richtig hilfreich, finde ich. Und dann bin ich dann noch durch die Suche auf andere Videos gestoßen und das war echt cool, das mal so zu sehen. Natürlich kann man sich's vorstellen und so, geil, wie es funktioniert, aber wenn man dann ein Video drüber sieht und wenn man dann noch Sachen erklärt wird, dann ist auch auf jeden Fall cool. Ist halt so ein, das Hauptding ist halt dein Stift, mit dem du deine Form abfährst, muss immer im Verhältnis zu deinem Fräser sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1 zu 2 fräst, dann muss der Stift zum Beispiel, mein Stift hat 8 und der Fräser hat 4. Ne? Also die Hälfte. Mhm. Weil
okay, verstehe.
Ja. Du bildest den ja genau das
ja.
kleiner ab, in dem Maßstab kleiner, wenn du das im Maßstab kleiner haben willst, meine ich. Ne? Natürlich kannst du jetzt auch ein anderes Stift nehmen, da wird es aber nicht genau so viel kleiner, wie du das, wenn du das irgendwie planst oder so. Aber wenn du das Verhältnis gleichmäßig haben willst, dann müssen die Fräse und der Stift auch zusammenpassen. So, und dann stehe ich halt dann vor der Maschine und denke mir so, ja gut, aber die Aufnahme, wo der Stift reinkommt, da war jetzt so eine Spitze drin, die hatte so einen Durchmesser von 12 mm, wo dann geklemmt war, ne, in der Maschine, und unten war halt so eine Spitze mit 6 mm. Ich denke mir so, ah, scheiße, 12, da kriege ich aber keinen 8er Stift rein. Was mache ich jetzt? Irgendwas runterdrehen kann ich nicht, ich habe keine Drehmaschine oder so. Und dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf so Spannzahnverlängerungen gekommen. Die werden meistens in so Oberfräsen eingesetzt und so. Und die kannst du verschiedene Durchmesser bestellen, also hinten der Schaft, verschiedene Durchmesser und vorne dann so eine Spannzahnaufnahme. Und dann eine bestellt bei Amazon. 12 mm Aufnahme hinten, was dann schön in die Aufnahme von der Kopierfräse reingepasst hat, und halt eine Spannzahnaufnahme, ne, wo du verschiedene Spannzahnen hast einbauen können von 1 bis 10 mm, glaube ich. Und natürlich optimal, ne, für einen 8er Stift.
Das ist natürlich praktisch. Dann, dann kannst du die, die du schon für eine Fräse hast, kannst du da nutzen, oder was? Spannzahnen.
Nee, die sind nochmal eine andere Größe, leider. Nochmal eine kleinere Größe als die von der Fräse. Ja, es ist immer so. Das ist immer der Klassiker. Oh, hätte ja sein können, ne? Aber nee.
Ja.
Nee, die sind noch ein bisschen kleiner, ist aber nicht schlimm. Da kostet so ein billiges Spannzahn-Set, kostet keine Ahnung, weiß nicht, 15 Euro oder so. Eins bis zehn, aber die sind auch richtig billig. Also ich habe ja beim Job viel damit zu tun mit Spannzahn und so. Die, wo du da kriegst für den Preis, das ist absoluter Schrott, aber reicht für den Stift, ne? Sind wir ehrlich.
Ja.
Und dann kam das. Genau, Spannzahn. Fräse habe ich noch mitbestellt, vierer Hartmetallfräser. Die kriegst du auch hinhergeschmissen auf Amazon, irgendwie 6 Stück oder so für, keine Ahnung, 6, 7 Euro oder so. Reicht ja völlig für das, was ich mache. Und dann war es aber so, dass diese Aufnahme in der Kopierfräse so, also der Stift, wo drin war, mit der Spitze unten dran, der hatte 12,2. Und ich denke mir so, ja, das ist ja so eine Klemmung. Da ziehst du einfach die Schraube weiter an, dann klemmt dann die 12er Aufnahme auch. Ha, ja, nee, hat nicht geklemmt. War immer noch ein bisschen zu groß. Also das ging nicht ganz zu. Und ich so, oh, scheiße, ey, das ist ja richtig doof, was mache ich jetzt? habe ich erst Klebeband rumgewickelt um die Verlängerung. Und dann hat es funktioniert. Und ich denke mir, das ist ja auch keine Endlösung, ne? Da jedes Mal Klebeband rumwickeln und dann ziehst du es runter und dann ist es irgendwie am Arsch und so. Dann habe ich so eine Nacht drüber gepennt und dann dachte ich, okay, ich muss einfach den Schlitz größer machen, wo dann, damit die mehr Weg hat zum Klemmen, ne? Diese Aufnahme, verstehst du?
Mhm. Ja.
Aber wie mache ich den größer? Weil der ist ja, ne, da kommst du ja mit nichts rein, mit keiner Pfeile oder so. Und dann hatte ich noch so eine kleine Säge mit so einem kleinen Sägeblatt, so eine Handsäge. Habe das Sägeblatt weggemacht und mit dem Sägeblatt praktisch den Schlitz größer gesägt, so von Hand, ne? Also ohne Säge dran, nur so, ich kam mir vor wie so ein Einbrecher, der irgendwelche Gitterstäbe durchsägt oder so, keine Ahnung.
Ja.
Aber hat funktioniert, hat dann geklemmt. Die Spannzangenaufnahme. Und dann hatte ich da einen Stift, wo ich einspannen konnte, habe ich auch noch mitbestellt, so Achter Zylinderstifte. Machst du alles bei Amazon, kriegt, ne? Das ist crazy. Und dann hatte ich das Setup ready. Und dann habe ich bloß noch eine Form gebraucht. Also eine positive und eine negative Form. Und dann habe ich auch so gedacht, boah, wie mache ich das jetzt so auf die Schnelle? Rausfeilen oder raussägen, hatte ich keinen Bock und so. Und dann dachte ich, ja gut, ich habe einen Laser, aber da geht ja auch nicht irgendwie durch dickes Holz durch oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich stelle einfach viele Teile raus aus der Pappe, wo ich habe. Und legt die dann übereinander, klebt die zusammen und dann habe ich praktisch auch eine negative und eine positive Form aus Pappe halt. Mm. Ist natürlich nicht beständig auf Zeit, aber zum Testen reicht es natürlich, ne?
Ja.
Dann auch mit so jeweils zwei Löcher drin, damit ich Pins reinstecken kann, damit die immer gleich orientiert sind. Damit ich da keine Probleme habe. Dann habe ich den am Computer die Form gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich laser das einfach raus jetzt. Also so ein Viereck außen. Und dann ich habe ja dann so eine Coffin-Form mal als Test gezeichnet. Und dann einfach das Innere, also praktisch diese Form rauslasern. Und dann habe ich ja schon positiv und negativ. Ne? Aber der Laser hat ja auch nochmal, der brennt ja raus. Und dann lässt der auch nochmal einen Spalt zurück, sage ich mal. Also ist natürlich nicht gut, weil bei so einem Inlay-Fräsen muss eigentlich alles, also beides genau gleich groß sein, damit du eine gute Passung hast, ne? Und ja, dann habe ich dann das Inlay dann nochmal größer extra rausgelasert, damit es dann in diese Form wieder reinpasst, ohne Spiel. Alles zusammengesteckt, verklebt, auf so eine G10-Platte gesteckt. Das dann auf dem Buchstabentisch mal verschraubt mit so zwei Spannbratzen, die wir dabei waren, noch bei der Maschine. Und dann hat man so rumprobiert, ne? Hat dann echt gut funktioniert, das Innere rausfräsen, also praktisch die Tasche und dann das Inlay extra nochmal rausfräsen. Funktioniert echt super gut. Du hast da gute Kontrolle über die Fräse. Du kannst schön über die Spindel nach unten zustellen in Z. Und mit den vierer Fräsern hat es einwandfrei funktioniert. Ey, die ersten zwei Versuche waren ein bisschen, hatte das Inlay ein bisschen mehr Spiel. Und dann dachte ich mir, ja, kann sein, dass es dann nicht hundertprozentig 1:1 ist. Und dann habe ich nochmal probiert, um den Stift Kleber drum zu wickeln, damit der ein bisschen weniger nimmt, weil dann also ein bisschen für die Tasche, bei der Tasche ein bisschen weniger nimmt und bei dem Einsatz ein bisschen mehr. Ja. Weil wenn du es in diese Vorlage von dem Inlay hast und dann außen rumfährst und desto größer dein Stift wird, desto mehr geht der Fräse ja von deinem Teil weg auf der anderen Seite. Ist ein bisschen schwierig sich das vorzustellen, aber so funktioniert das Ganze. Weil ich hatte jetzt keine Möglichkeit, da irgendwas zu drehen oder so. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Genau, da war ich sehr happy, dass das alles so funktioniert. Und wenn man sich's lang vorstellt, ne, und dann endlich mal irgendwie ein bisschen testet und rumprobiert, dann ist es schon cool. Und ja, jetzt habe ich heute ich habe jetzt an so einem neuen Messer, an so einer neuen Messerform gearbeitet die letzten Tage. Und da habe ich heute ein Inlay reingefräst und habe dann dieses Mexican Blanket Micarta genommen von Amerika, wo ich bestellt habe, und das da reingedrückt. Warte, ich schicke dir mal ein Bild.
Ich habe es in deiner Story gesehen.
Ah, hast du schon gesehen.
Also genau. Das Mexican Blanket.
Ach so, das Messer noch nicht. Warte.
Ah, da hast du es jetzt. Ah, ja.
Ja, genau.
Ah, geil. Mhm. Oh, ist das geil, Alter.
Das ist krass, ne?
Mir gefällt auch das neue Messerdesign richtig gut. Habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen. Gibt's das schon länger?
Nee, nur ein paar Tage. Okay. Ja. Diese Sheepfoot-Klinge. Natürlich auch Coffin-Griff. Aber da habe ich gedacht, komm, ich probiere jetzt den Prototyp und dann probiere ich auch ein Inlay. Und das ist nochmal eine andere Nummer. Weil da musst du gucken, okay, passt es zwischen die Pins rein? Weiß ich nicht. Sieht es mit Pins so gut aus? Weiß ich auch nicht. Okay, mache ich Hidden Pins. Dann habe ich das Messer so verklebt, die Griffschalen verklebt, nur die Kontur geschliffen und dann das Messer auf die G10-Platte geklebt, das eingespannt im Schraubstock, vorher so die Mitte angerissen mit einem Bleistift auf den Griff, die Mitte vom Griff, ne, durchgängig, damit du musst ja das Messer oder die Schablone ungefähr ausrichten, dass das mittig nachher fräst. Und das ist auch nochmal so eine andere Nummer, ne? Dann das zueinander ausrichten und so, dass das passt, das ist auch crazy. Aber hat gut funktioniert heute. Und das Mexican Blanket hat gut funktioniert mit dem Fräsen. Und dann hatte ich so eine schöne Presspassung, so eine leichte Presspassung. Dann ein bisschen Sekundenkleber rein, das Inlay reingedrückt, überschliffen. Und es ist echt ganz cool, ey. Also, dass es jetzt so gut funktioniert hat mit so einer Pappform, mit so zwei Pappformen, da bin ich echt richtig happy. Also, das ist echt nice, Mann.
Ja, geil.
Hat ganz gut funktioniert, ja. Und jetzt natürlich das Inlay-Game ist natürlich jetzt strong, sag ich mal, ne? Ich habe jetzt schon die letzten Tage mit einer 3D-Drucker-Software rumprobiert, wie ich das alles jetzt als Form hinkriege zum Drucken. Das hat ganz gut funktioniert. Also, ich sag mal so viel. Der 3D-Drucker ist nicht mehr weit weg. Weil das ist natürlich dann ein absoluter Game-Changer, was Form angeht, ne? Das ist krass.
Also ich bin gespannt, was da jetzt alles noch kommt, weil
ich auch, ja.
Der Kreativität sind da ja absolut keine Grenzen gesetzt. Bei dir sowieso nicht.
Das könnte richtig eskalieren.
Nicht nur mit Materialien, die man nehmen kann, sondern halt auch mit Formen und sonst was alles. Das ist ja geisteskrank.
Also du kannst natürlich auch dann irgendwelche Fräspattern auf so einen Griff machen, ne? Irgendwie irgendwelche Muster, irgendwelche hier so Diamond-shaped oder so. Oder.
Ja.
Oder dann.
Oder auf die Klinge auch, oder nicht?
Oder auf die Klinge auch, ja, das würde auch gehen.
Erst irgendwie die Klinge volles Pattern machen und dann Anschliff drüber setzen oder so.
Ja.
Das könnte auch richtig geil sein.
Zum Beispiel. Musst immer nur den Maßstab im Auge behalten.
Ja.
Aber bei so kleinen Messern oder bei so Griffen ist echt crazy, was da alles geht. Und dann kannst du auch so viel, du kannst ja mittlerweile. Druckst du einfach. Doppelt so groß und dann kannst du da richtig so Milling-Pattern, wie man es immer sieht bei so Foldern oder so, gibt es ja verschiedene Arten immer, oder so Rautenmuster oder sowas. Es geht schon viel. Natürlich muss man jetzt auch aufpassen, man will es auch nicht komplett übertreiben oder so, aber man kann immer mal wieder ein bisschen rumtesten und wie gesagt, mit dem 3D-Drucker es ist easy, du kriegst schon so ein Bambu X1 Mini für 200 € und das ist halt nix, ne? Sind wir ehrlich. Das ist.
Reicht dafür auch, oder?
Easy Money. Und der reicht auf jeden Fall. Der kann 180x180 drucken.
Ja.
Und das ist komplett völlig okay. Also, das wird auf jeden Fall bestellt. Mit der Software komme ich auch ganz gut klar. Aber das ist halt jetzt, weißt du, stellst es dir vor, okay, ich hol mir so eine Kopierfräse, ne? Ich will mal gucken mit so Inlays. Und dann kann ich auch irgendwelche Sachen gravieren oder so, keine Ahnung. Dann holst du dir die, dann steht die da, ist so halb so geile Schuss, denkst du dir, oh fuck, hoffentlich krieg ich das alles hin, ne? Dann gehst du ins Geschäft, ja, hol dir doch einen anderen Motor, sag ich, ja, nee, musst du auf die Halterung passen, Leute, ist doch nicht so easy alles und ist halt immer so, musst du immer so viel rum und hin und her überlegen und also echt, ist schon cool. Ich finde es echt nice, da die jetzt in meinem Maschinenpark in Anführungsstrichen zu haben. Und der erste Test mit dem Inlay in dem Griff ist einfach crazy.
Das ist echt cool. Dann muss ich jetzt mit meinem Damask-Projekt noch ein bisschen Gas geben, mit meinem Mosaik lernen.
Ja.
Und dann machen wir einfach eine Salem-Straw-Collab.
Genau, das wäre geil.
Ich mache einen richtig kranken Mosaik-Klinger und du hast einen richtig kranken Inlay.
Das wäre krass. das könnten wir uns echt mal vornehmen.
Das wäre doch eigentlich ein geiles Ding.
Ja, so ein Halbintegral oder so.
Ja. Ja, genau.
Und da so einen Griff dran basteln. Das wäre crazy. Wäre richtig crazy. Ja. Nee, ich sehe da ganz viel Potenzial. Natürlich kann man da sich komplett austoben. Ne? Kief hat mir so Ultim geschickt.
Mhm.
Für Inlays und so. Da muss ich auch mal gucken, ist halt durchsichtig. Ist halt immer die Frage, wie macht man das dann? Wenn man dann den Boden sieht.
Als Designelement nutzen, oder?
Ja, vielleicht. Oder irgendwas noch drunter legen. Ne? So eine kleine, irgendwas Graviertes dann noch reinlegen, dann ist Ultim drauf. Dann noch ein bisschen als optischer Eyecatcher oder so. Keine Ahnung. Aber so viel dazu. Ich habe viel geredet jetzt. Aber es fasziniert mich halt auch einfach, ne? So, und dann dran rumschrauben ist natürlich auch immer cool. Dann schweißt ihr die Halterung, dann das, dann, okay, wie mache ich das? Und dann, was sehr kurios war, als ich diese Buchstaben so aussortiert habe, war da auch so eine Tüte drin mit so. Noch so Blanks, nenne ich mal, also so Messingplättchen, die wo nicht kein Buchstaben drin hatten. Die gab es wahrscheinlich früher so, ne, wenn du irgendwie selber was reingravieren willst oder dir selber irgendwelche Buchstaben machen willst zum Ausprobieren oder so. Die haben ja beide an der Seite immer so eine kleine Faser, damit du die in den Tisch reinschieben kannst. Und da war, und ich gucke die so alle durch, und dann denke ich mir so, was ist denn das? Und da war da no joke. Ich hab's immer noch. Meine Freundin hat gesagt, ich soll es wegschmeißen. So ein Messingblättchen mit einem SS-Symbol drauf.
Boah, krass.
Und ich so, what? Was geht denn jetzt ab, gell?
Ja.
Und ich könnte mir auch, also ich wüsste nicht, wo das Symbol in einem anderen Bezug noch hätte brauchen sollen oder können. Es waren jetzt keine Blitze oder so, sondern es waren einfach nur diese zwei S, ne? Ja. Und das war sehr merkwürdig. Gut, denke ich mir, vielleicht hat er auch irgendwas. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie was Modellbau gemacht oder so, mäßiges, Zweiter Weltkrieg oder so vielleicht, aber.
Boah, das ist halt tatsächlich aus der Zeit.
Ja, nee, die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. So 50er Jahre oder so. Also.
Okay, weil das hätte ich jetzt sonst gesagt, das ist schon interessant, was die Maschine dann vielleicht schon für eine Geschichte hat, ne?
Das dachte ich mir auch, aber die haben erst so ab den 50ern angefangen, die zu bauen. Oder zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß. Aber da war es mysteriös, sag ich mal.
Bild.
Wo dieses Ding herkommt. Das ist echt krass. Du weißt ja auch nicht, kommt es von dem letzten Besitzer oder ist es schon älter? Wo war die vorher, die Maschine? Ne, keine Ahnung, kannst du ja wirklich nach und nach nachvollziehen. Aber das ist irre, ey. Das ist irre. Aber nee. So ist es dann noch viel mit OW-Knives geschrieben. Der hat ja auch eine wegen Stift und Fräser und wenn das Verhältnis oder wenn die nicht gescheit zusammenpassen und so, wegen Vergrößern, Verkleinern oder so, habe ich gesagt, ja, ich traue meinen Pappformen aber auch nicht so unbedingt. Die sind jetzt auch nicht die stabilsten, ne? Und ja. Ist schon witzig. Naja, ansonsten noch paar Klingen gemacht, paar EDC-Sachen Bestellungen und jetzt das, den Prototyp und ein Toe-Pincher wird demnächst im Shop wieder sein. Und ja, ansonsten immer noch dieses Küchenmesser-Set liegt immer noch vor mir auf dem Tisch in der Werkstatt. Ich muss mich da jetzt auch mal morgen oder so überwinden, endlich mal die Klingen zu schleifen. Aber das will ich jetzt auch diese Woche fertig kriegen, dann ist es auch weg. Ja. Und dann habe ich ja vorhin erzählt, in der vor der Aufnahme habe ich noch dieses Steakmesser-Projekt jetzt, habe ich jetzt einen Deal drauf mit dem Restaurant. Den habe ich ja so ein Steakmesser gemacht mit so einer Handtuchform.
Aha.
Und auch weggeschickt am Samstag. Und so eine Tantuspitze schleifen ist auch eine eigene Nummer. Sag ich mal. Weil das geht ja nicht so einfach. Ja, du kannst ja nicht einfach durchziehen,
ja,
sondern.
Klar. Ja, genau. Du musst ja halt absetzen, ne? Du
musst ja vorne nochmal einen extra Schliff dran machen, ja.
Ja.
Also auch erstmal rumprobiert, ne? Okay, wie mache ich es? Okay, ich zeichne es an. Okay, dann bis dahin. Und dann musst du ja unten eigentlich idealerweise unten dann die Kante treffen, wo es dann nach oben geht, ne? Mit dem Schliff, weil dann sieht es ja schön aus und so. Und das hat ganz gut funktioniert. Hab einen Griff dran gebastelt und hab's dem geschickt. Und heute kam sehr, sehr positives Feedback zurück. Und jetzt mache ich den ein paar. Ja. Dann nochmal danke an Marc, den habe ich aber heute schon geschrieben, fürs Vermitteln. Ist alles super gut gelaufen. Die sind zufrieden mit meinem Budget pro Messer, wo ich veranschlag. Und ja, ich finde es echt cool. Also, ist halt ein 2-Sterne-Ding, ne? Das ist crazy. Dann habe ich schön die seine Signatur drauf gelasert, hat er mir geschickt und hinten drauf mein Logo. Und ich find's cool, ich mache die jetzt auch so AEBL, damit die ein bisschen robuster sind, was den Küchenalltag angeht oder den Restaurantalltag. Und dann schön stabilisierte Birke, alles wahrscheinlich, so schön farbig stabilisiert. Die wollen auf jeden Fall so richtig knallige Griffe haben. Und dann wird es was. Geil.
Die ja, absolut, apropos 2-Sterne-Ding.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es kennst, das Intense, wo der Manuel Weißer von Weißers Handwerk auch Steakmesser vor längerer Zeit mal gemacht hat. Mhm. Die haben jetzt dieses Jahr bei der Verleihung auch ihren 2. Stern bekommen. Die sind, ich gucke lieber nach, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Aber die sind bei mir in der Nähe, das ist eigentlich ganz cool.
Okay. Ja, nice.
In Neustadt an der Weinstraße müsste es sein. Mhm. Wachenheim an der Weinstraße, fast. Mhm. Genau. Die haben jetzt ihren 2. Schein bekommen. Schon krass auch.
Das ist crazy.
Ja, ich bin aber gespannt, wie das mit meinem Steakmesser-Deal wird. Noch sind sie geduldig. Ich habe ja gesagt, dass es lange dauert. Aber ich bin auch echt mal gespannt, was die dann sagen, wenn ich da den Prototyp gemacht habe, wie viel die wollen und was das Budget ist, weil das haben sie alles noch nicht verraten wollen.
Okay.
Naja.
Ja, ey. Ich bin schon sehr happy. Natürlich wieder ein Haufen Arbeit. Aber ich sag mal, so ein Steakmesser ist überschaubar. Bandfinish. Die einzige, die Tantospitze.
Du bist ja jetzt schon Profi. Steakmesser-Game.
Aber diesmal sind sie auch Framehandle alle, ne? Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Weil,
ja, stimmt schon.
Aber es geht immer noch. Sind wir ehrlich. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist halt diese Tantospitze. Weil da nochmal einen extra Schliff dran setzen musst. Aber ich glaube, du kommst auch rein nach 1, 2, 3. Mm. Also den ersten Prototyp habe ich komplett verschliffen. Weil ich nicht wusste, fuck, dann hier, nee, so, nee, halt so, nee, doch so. Aber beim zweiten habe ich es dann mir schön markiert. Oben. auf dem Rücken, bis wohin ich von die Spitze schleife, und dann wusste ich, hatte ich einen ungefähr Anhaltspunkt, dann hat es funktioniert. Das ist so der einzige blöde Part, würde ich sagen. Ansonsten, ich habe es verglichen mit einem Steakmesser oder so einem Victorinox Wellenschliffmesser, wo wir da haben, von der Größe her hat auch gut hingehauen. Ja, ist halt immer so die Frage, ne? Wie groß machst du denn das Steakmesser? So ein Griff, 100, 110 mm, passt eigentlich ganz gut. Klinge auch so 100, 120, glaube ich, habe ich sie gemacht, oder ein bisschen länger. Aber schon ein eigenes Design, finde ich. Hat ganz gut hingehauen. Ja. Soweit. Beziehungsweise so viel dazu.
Ja.
Jetzt natürlich alles, gucke ich alles an und denke mir, oh, passt da ein Inlay rein? Da vielleicht? Dieses, das Trojski, den Trojski-Flipper. Denke ich mir so, hallo. Hältst du noch ein Inlay rein? Das ist so crazy. Aber ist schon, ich bin echt happy, dass es so gut funktioniert. Natürlich immer noch ein bisschen was anpassen und so, aber hey, die Maschine hat sich gelohnt für 200 Euro. Klar.
Es ist so schnapp, gell.
Bleibt ja nicht immer nur an der Maschine. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel dann Gleichrichter oder Frequenzumwandler damit zählst, 80 Euro, Schraubstock mit Niederspannbacken, Niederspannhalter, 80 Euro oder bis zu 160, aber hält sich immer noch in Grenzen, finde ich. Ne? Dann diese Spannzangenverlängerung für die Abtastseite, ein paar Euro oder so, da bist du immer ein bisschen extra dabei, aber wie gesagt, ich habe ja den Kleinanzeigenmarkt im Blick, was GM0 Fräsen angeht. Wer weiß, was zum als Ersatzteilspender ist immer nicht schlecht, aber die sind weit über 200 Euro alle. Da will einer 1200 für eine. Ich glaube, der hat irgendwie zu viel gesoffen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der die jemals wegkriegt. Du hast schon auch
einen guten Deal gekriegt, oder?
Ja, voll.
Also die war schon...
Für das schon geil. Nur diese Halter gefehlt hat und hey, mit dem Frequenzumrichter absolut geil. Die hat noch genug Power. Heißt ja auch immer die Angst, ne? Ob der Motor dann noch ein bisschen was zieht, aber das ist kein Problem und du fräst jetzt keine riesigen nimmst ja keine großen Zustellungen oder irgendwelche Stahlsachen oder so. Aber es ist schon ein guter Deal. Die steht gut in der Ecke, wo es jetzt steht. Ja, genau, du hast ja noch gesehen, ne? Die war ja schon da, wo wir nach Österreich sind.
Ja, ja, genau. Stimmt.
Ja, absolut cool. Sehr, sehr nice.
Ja, also ich habe mir irgendwie jetzt das falsche Hobby rausgesucht. Ich habe diese Woche auch mal wieder investiert.
Oh Gott.
Aber ich habe 250 Euro für Fahrradpedale ausgegeben.
Ja, okay.
Und im Gegensatz zu Werkstattinvestitionen kriegt man das Geld leider nie wieder rein.
Nee, das ist schon schwierig.
Das war also, du fährst immer so mein einziges Argument für die Werkstatt. Ja, also ich meine, es ist ja Investment eigentlich, ne?
Ja, klar.
Weil das Investment hilft dir ja dabei, was zu verdienen. Mhm. Das ist halt der Luxus an dem Messerhobby. Im Gegensatz zu vielen anderen Hobbys.
Und klar, das zahlt sich mehr oder weniger selber.
Mhm.
Oder genau. Wenn du da so ein anderes Hobby hast, wie ich da an meine Motorräder denke, da hat sich nichts selber gezahlt.
Ja, das schluckt einfach nur Geld ohne Ende.
Ja, das schmeißt einfach nur rein. Tschüss. Ja. Oh, macht aber wenn's Spaß macht, ey, why not?
Wenn
man sich es leisten kann, ist es doch kein Problem.
Ja, ich habe echt lange nichts mehr für die Werkstatt investiert, weil eigentlich ist es wirklich so, wie ich es gesagt habe, unglaublich, dass ich das durchgehalten habe. Eigentlich habe ich jetzt alles, was ich brauche. Das, was jetzt noch kommen würde, wären halt Spielereien.
Mhm.
Aber so eigentlich equipmentmäßig hätte ich jetzt schon echt bin ja schon gut ausgestattet.
Ja.
Vielleicht noch der Laser.
Also ich bin jetzt auch, naja, was sage ich? Ich bin jetzt auch fertig, aber es ist
Ja,
auch
ja,
nur
ja,
ein
ja,
Trugschluss, das ist immer ehrlich.
In einem halben Jahr hast du noch die kleine, eine kleine Drehbank oder so.
Ja, mein Vater stichelt mich so an. Ich sage, ich habe aber keinen Platz. Ja, dann bei mir im Keller, sage ich, ja, stimmt auch wieder. Stimmt.
Kannst du nicht noch ein bisschen anbauen oder so? Also ich meine,
Nee.
Platz draußen hättest du ja.
Ja, da ist ja die Terrasse auf der einen Seite und auf
Ja,
der anderen.
Terrasse der Schmasse, sage ich immer, die Werkstatt muss wachsen.
Ja, gut. Wer da oben? Vielleicht sieht noch, ich baue ja einen Stock drauf oder
Boah,
so.
das wäre auch nicht schlecht, ne?
Ist ja auch geil, ne? Oben so clean alles und
Ich wollte
unten
gerade
halt.
sagen, oben einfach so sauber, alles sauber.
Genau.
Der Maschinenshop, die kleine Fräse, die
Ja.
Dings, Drehbank, 3D-Drucker, Laser, Pantograph.
Das wäre geil. Boah, fuck. Nee. Ja, es geht ja so schon ganz okay, aber schauen wir mal. Das Dach muss irgendwann mal neu da, weil der hat schon immer so feuchte Flecken im Winter.
Ja, das ist ja quasi ein Zeichen.
Na ja. Sag das mal meinem Geldbeutel, dass es ein Zeichen ist.
Ne?
Ja, nee. So ist es. Aber ich bin im Game. Es ist crazy. Was da gerade so los ist. Naja, aber es ist ganz cool. Jetzt noch morgen mal wieder arbeiten gehen. In die richtige Arbeit. Und ja. Man da schon alles hin. Ja. Passt schon.
Ja, sonst bin ich nächste Wochenende wieder also kommendes Wochenende wieder für einen Kurs in der Werkstatt. Was auch sonst. Aber bisschen Special-Kurs, weil ich machen mit ein paar Uni-Freunden, also drei
Aha.
Uni-Freunde und ja, wird glaube ich lustig. Also mehr ein Spaßwochenende als ein Arbeitswochenende.
Das hört sich gut an. Wenn man sich dann eh schon kennt, ne, ist es ein bisschen anderes, ist ein anderer Flair,
Ja,
finde
total.
ich.
Es ist ein entspannteres Schaffen dann. Ja. Nö, und sonst, ich muss mal gucken. Ich denke nicht, dass ich dazu kommen werde, selber noch irgendwie was zu machen. Ich habe ja schon überlegt, ob ich irgendwie versuche, selber noch ein Messer nebenbei zu machen, aber es funktioniert einfach nie. Also in einem Kurs. Ich glaube auch mit Freunden nicht.
Ja, klar, dann ist dann doch immer viel zu viel, doch wieder viel zu viel los dann, ne?
Ja.
Verstehe ich absolut.
Ja, und dann ist einfach schon wieder Juli. Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Wir mussten ja dann dieses komische, schwere Vordach da wegmachen bei den Nachbarn. Und da war auch einer dabei, der ist Gießereimeister. Schon irgendwie seit 40 Jahren. Hab ich glaube nicht erzählt, gell?
Nee.
Auf jeden Fall kam der dann irgendwie so rein in die Werkstatt und weil die halt gesagt haben, ja, wir sind gerade da wegen Messerkurs oder so. Und da kam der rein und dann hat er sich irgendwie seit 40 Jahren Gießereimeister, irgendwie auch im Prüfungsausschuss, also, ne? Und war irgendwie schon bei Heidelberger Druckmaschinen und Voith und so, keine Ahnung, alles Mögliche. Und jetzt ist er gerade in der Kunstgießerei in Gießen, in Süßen bei mir.
Gießen wäre auch gut.
Ja, jetzt stimmt. Warte mal, ich. Kunstgießerei. Und zwar Strassacker heißen die. Genau, Kunstgießerei Strassacker. Und der hat mir da so ein Bild auf seinem Handy gezeigt, was die so machen. Und da haut, das ist, also, ne? Ja. Die haben da zum Beispiel so Figuren gegossen aus Bronze für so einen Heidenheimer Steinmetz oder so. 12 Stück, so, ich sag mal so 1,20 hoch aus Bronze. Bronze kostet ja nichts, ne? Also Bronze ist scheiß teuer, aber ja. Das ist krass. Da hatte ich mir so, also wenn man die mal googelt, Kunstgießerei Strassacker und sich da ein paar Bilder anguckt, dann ist es schon Portfolio, wenn man auf Portfolio geht. Das ist krass. Die haben da so ein, weiß ich nicht, alles Mögliche von hauptsächlich so Kunstprofessoren, weil sie, wer die sich das leisten können, hat er gesagt. Ne? Also da ist schon richtig teuer. Die haben auch so einen riesigen Pegasus gemacht, der ist in, der steht in Amerika. Wenn man da mal eingibt in Google Pegasus Strassacker, dann der kämpft irgendwie gegen so einen Drachen, auch so Bronze. Da, das ist krass, das musst du mal kurz googeln. Strassacker mit 2 S und ein Pegasus. Warte, ich mach's auch. Ihr da draußen könnt es gerne auch machen.
Alter. Okay, das ist ja gigantisch groß.
Ja, wenn man das Gebäude da sieht, ne?
Miami.
Alter, ja, genau, in Miami war das. Wenn man da das Gebäude da sieht, da, das ist crazy. Zum Beispiel so nur so als Beispiel, ne? Und der hat dann gesagt, ja, ey, wenn du mal irgendwie was mit Bronze machen willst oder so, oder Messing, irgendein Griff, dann können wir das gerne machen, ey. Das, ich so, hä, wie? Und er so, ja klar, ich kann dir das dann gießen, ich brauche nur die Form und so. Ich so, okay, du kommst noch mal vorbei, Kollege. Das machen wir auf jeden Fall. Aber
ich hatte, weiß ich auch nicht mehr, ob ich das erzählt habe, im letzten Kurs kam kurz ein ehemaliger Kursteilnehmer von letztem Jahr vorbei zum Nachschärfen. Und der ist Architekt. Hat auch irgendwie am Heidelberger Schloss schon mitgearbeitet für die Restaurierung und so Sachen. Und der hat gesagt, der hat, der macht da auch gerade was, entwirft da was für einen Kunden, der irgendwie auch, weiß ich gar nicht mehr, was der war, Steinmetz oder so. Mhm. Und irgendwie für seine Eltern ein Grab gerade baut. Aber halt kein Grab, sondern eher ein Schrein, also wirklich, oder Mausoleum oder so, also wirklich richtig mit Säulen und riesig groß und auch mega viel Bronze drin, wo er gemeint hat, was, dass das allein die Materialkosten schon sechsstellig sind.
Oh.
So krank, wie schnell sowas so Unmengen an Geld frisst.
Voll. Es geht so schnell.
Und dann siehst du so riesige Bronzestatuen und du denkst dir so, kaufe ich jetzt Bronze-Pins oder Messing-Pins? Weil die Messing sind ja schon günstiger.
Ja, stimmt, ey. Diese Legierung ist einfach krass teuer. Ja. Ich hab's mal, gibt ja so einen YouTube-Kanal, der wo so eine alte Segeljacht wieder neu aufgebaut hat. Und das sind natürlich auch alle Schrauben und so. Und auch dieses, ich glaube, dieses Gewicht unten im Kiel. Oder der Kiel selber sind ja auch alles aus Bronze oder beziehungsweise Blei und Bronze, aber Bronze sind alle die Schrauben und so, weil die ja nicht korrodieren, ne? Wegen dem Salzwasser und sowas. Dann hat er sich auch so ein paar Sachen gießen lassen, so eine Gießerei, das war dann alles richtig teuer. Die Legierung einfach so, gibt natürlich auch verschiedene Bronze-Legierungen, ne? Wie viel Prozent von da und das da drin ist. Aber ja, das war echt ein cooles Ding, wo der da vorbeikam und so und echt nice. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so jemanden mal treffe, ne? Dieser Reihmeister.
Schon witzig. Ja, so hat man dann irgendwann die Kontakte zusammen, ne?
Genau.
Und dann kennt man auf einmal jeden.
Das ist echt cool. Ja. Die haben ja alle möglichen Gussverfahren. Die haben dann auch so ein Auto, beziehungsweise, wie soll ich das jetzt erklären? Das war praktisch auch so ein Kunstwerk. Das war so ein Auto, aber das war eingepackt in so, das sah aus wie so in so eine große aufgeblasene Folie irgendwie so eingepackt. Weiß ich nicht, wie man das erklären kann. Oder hat mit so, als ob das da so Luftballons dranhängen hätte. Und das war alles Alu. Und dann wurde das alles poliert, also Originalgröße, ne? Und dann wurde das poliert, das Alu, ich glaube, irgendwie so 3000 Stunden allein Polierarbeit irgendwie so, keine Ahnung. Hey, da denkst du ja auch, okay, alles klar. Jesus.
3000 Stunden.
Ja. Oder 300, immer noch. Nee, ich glaube schon 3. Es ist. Keine
ich
Ahnung.
Ich beschwere mich nicht mehr über.
Ja.
Über einen Apex. Das ist ja krank.
Wie finde ich das irgendwie durch googeln? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Egal. Ja. Der ist irgendwie der Nachbar von den zwei, die wohl hier jetzt das Haus renovieren, aber jetzt noch woanders wohnen. Der ist ja der Nachbar und deswegen kam er mit, um zu helfen. Und ja, so habe ich den kennengelernt. Echt krass. Genau. Ja. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr viel. Viel.
Ja.
War viel los mit Maschinen und so.
Was war bei mir noch? Gab es noch irgendwas Messerspezifisches? Ich habe schon überlegt, weil ich jetzt so wenig Messer-Content poste, habe ich schon überlegt, ob ich jetzt mal so eine Kleinserie mache über die Messer, die ich zu Hause habe. Sind jetzt auch schon zum Beispiel zwei von dir dabei, die jetzt mittlerweile auch alle schon ein bisschen Patina angesetzt haben.
Geil, geil.
Und vielleicht mal die Messer vorstelle, die ich von anderen
ja,
Leuten darf, weil ich selber keine zu zeigen habe.
Ja klar, warum nicht?
Es ist, ja. Aber da muss ich echt wieder sagen, zum Thema Patina und so auch und Rostflecken zum Beispiel. Ich finde es so krass, weil ich verstehe nicht, wie Leute teilweise so eine Patina aufs Messer kriegen, wie die ja teilweise haben.
Ja.
Weil ich habe jetzt Messer hier, die schon seit 2-3 Jahren eigentlich bei jedem Kochen benutze, die einfach nicht ansatzweise so eine krasse Patina haben und erst recht keine irgendwie dunklen Flecken oder so. Also ich frage mich wirklich, das kann ja eigentlich echt dann nur Handling sein. Wenn man irgendwie den Leuten sagt, ja, abspülen und abtrocknen und das machen sie dann irgendwie doch nicht oder so, keine Ahnung. Aber ich, also bei mir liegt ein Messer eigentlich, jetzt, wenn ich was geschnitten habe, nie länger als 10 Minuten oder 5 Minuten rum. Und die haben halt alle so ein bisschen Patina, normale Patina, aber halt keine irgendwie dunklen Flecken oder so.
Habe ich auch nicht geschafft. Also es ist schon eher Handling und Pflege, glaube ich, was da auch viel mit reinspielt. Ne?
Ja, also ich meine Pflege, ich öle meine Klingen nie ein.
Ich auch nicht. Also, da habe ich gar keine Erfahrung mit.
Ja, nee, keine Ahnung. Aber muss ja jeder selber wissen, wie er,
ja, genau.
wie er seine Messer pflegt.
Ja, der Kunde war da, der diesen riesen Ausbruch hatte in der Klinge, wo ich es nachgeschliffen habe. Aber ihm hat es immer noch gefallen. Ich fand es ganz cool. Und ja, hat er mitgenommen. War zufrieden. Ich habe es dann noch ordentlich ausdünnen müssen, ne? Weil war halt schon recht dick. An der Schneide, wo ich dann den ganzen Ausbruch weggeschliffen habe. Aber naja, ging schon. Jetzt kann er wieder schön damit arbeiten. Ja. So ist es. Alright. Dann würde ich sagen. Ich habe viel geredet heute.
Ich wollte gerade sagen, heute ein kleiner Monolog von dir, aber ich habe es mir schon gedacht, jetzt wo ich deine Storys ab und zu mal gesehen habe, die Tage, habe ich mir schon gedacht, dass du bestimmt viel Interessantes zu erzählen hast.
Ja, es ist crazy. Ich meine, das kann man alles gar nicht in so Storys packen oder so, ne? Da müssen wir viel zu viel Content machen und dann müsste ich irgendwie halbe Videos machen, deswegen habe ich ja den Podcast. Oder
ja,
Podcast.
Eben stimmt, du könntest natürlich auch... jetzt natürlich auch einfach Videos und Reels und sowas drehen, ne? Und das alles erklären.
Kamera. Ich habe mein iPhone mal aufgestellt. Bei der ersten Gravur. Nur so einfach daneben gestellt. Mit Fokus auf das, was ich da graviere. Und dann danach so angeguckt, denke ich mir so, hä? Das sieht ja voll gut aus. So dieses bisschen reingezoomt, ne? Und das sah alles echt aus wie so eine Detailaufnahme in so einem YouTube-Video oder so, ne? Bei Clickspring oder so, keine Ahnung, witzigerweise, weil dann der Hintergrund auch so hell war durch die weiße Wand und so, ne? Und der Schraubstock so alles neu und dieser Winkel war auch irgendwie ganz cool, denke ich mir so, okay, krass, das war jetzt irgendwie ungewollt. Sieht es jetzt voll gut aus. Aber ja, vielleicht mache ich mal, lass ich die Kamera, also kannst du halt schönes Handy neben hinstellen, weil das ja alles so fix ist und du musst ja nichts heben oder so, ne? Das ist schon ganz, ganz nice. Aber mal schauen, was die Content betrifft. Jo. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Aftershow. Und dann muss ich noch duschen, weil heute war wieder sehr anstrengend warm.
Oh ja, heute Morgen war es angenehm, aber irgendwie hat es dann heute Mittag doch wieder auf die Richtung 30 Grad geknallt.
Das stimmt.
Aber es wird nicht besser. Oh, nächsten Dienstag 34 Grad. Wie warm wird es dann in Speyer? 36 Grad.
Jesus, wirklich?
Ja. Nächsten Dienstag. Boah.
Hey, shit.
36 ist schon.
Ja, Ansage. Nee, bei uns ist morgen 30. Nächsten Dienstag steht bei mir 29 drin, aber ist schon heftig, ja. Heftige Hitze.
Yay, ich freue mich.
Aber morgen 30 Grad heißt vielleicht, dass ich hitzefrei habe im Geschäft. Dass, wenn es da irgendwie ab 5 die 35 Grad knackt, können wir dann, glaube ich, 2 Stunden früher heimgehen.
Auch nicht schlecht.
Oder direkt heimgehen? Ich weiß gar nicht mehr. Aber hoffen wir das Beste. Das letzte Jahr in der Halle, bald wird umgezogen, da sind wir klimatisiert. Dann gibt es da nichts mehr mit hitzefrei. Naja. Alright, dann vielen Dank für den Support. Ich bin in der falschen Sparte. Wenn ihr uns supporten wollt, so rum, könnt ihr das machen auf Patreon. Da könnt ihr 2 Euro da lassen und die Folge und die Aftershow jeweils einen Tag früher hören. Guckt da mal rein, wenn ihr wollt. Ansonsten euch da draußen noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das hört. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.
Tschüssi.